Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo zum Onda Info. In Lateinamerika profitieren die Rechten von der US-amerikanischen Kampagne gegen den Terrorismus. Von Guatemala bis Panama werden neue Allianzen zur Terrorbekämpfung geschmiedet. Unter diesen Vorzeichen sollen unter anderem Migrationsbewegungen weiter erschwert werden. In Kolumbien wird zudem darüber nachgedacht, Mitglieder von Guerilla-Bewegungen an die USA auszuliefern. Das sind Themen unserer Meldungen. In einem längeren Beitrag berichtet unser Korrespondent Thomas Gutmann von einem Projekt zur Unterstützung der Menschen in Chiapas. Schwerpunkt sind die sozialen und medizinischen Folgen der Übergriffe von Militär und Polizei auf die Bevölkerung.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Guatemala. Die Mitgliedsländer des Systems Zentralamerikanischer Integration, SICA, und die Zentralamerikanische Sicherheitskommission haben einen Plan zur umfassenden regionalen Zusammenarbeit bei der Verhinderung und der Bekämpfung des Terrorismus angenommen. Das SICA ist die regionale Integrationsbehörde Zentralamerikas und dafür zuständig, die Beschlüsse, Aktionen und Übereinkommen der 7 Mitgliedstaaten zu koordinieren. Dem SICA gehören neben Guatemala, Honduras und Nicaragua auch El Salvador, Costa Rica, Panama und Belize an. Auf einem zweitägigen Treffen des Systems Zentralamerikanischer Integration Ende Oktober wurde im Zuge der bereits am 19. September in Honduras verabschiedeten Erklärung Zentralamerika gemeinsam gegen den Terrorismus nun ein Aktionsplan beschlossen. Die wichtigsten Punkte umfassen eine geplante Angleichung der Gesetze in den Mitgliedsländern und eine aggressivere Kontrolle der Migrationsströme in der Region. Eines der Ziele dabei: die Verhinderung der Reisemöglichkeiten vermeintlicher Terroristen oder deren Unterstützer. Zusätzlich sollen nationale und überinstitutionelle Komitees eingerichtet werden, die für die Umsetzung der Pläne verantwortlich sein sollen. Der Aktionsplan gegen den Terrorismus soll spätestens bis Ende November angewandt werden.
Kolumbien. Die US-amerikanische Regierung hat die linksgerichteten Guerilla-Organisationen FARC und ELN sowie die ultrarechten Autodefensas in ihre neue Liste ausländischer terroristischer Organisationen aufgenommen. Das Nationale Befreiungsheer ELN und die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens FARC kontrollieren große Gebiete im Süden des Landes. Die paramilitärischen Autodefensas werden für die meisten Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien verantwortlich gemacht. Nun wird die Auslieferung der Mitglieder dieser Gruppen an die US-Justiz gefordert. Das gab die US-Botschafterin in Kolumbien, Ann Patterson, am 25. Oktober bekannt.
Las FARC, el ELN y las autodefensas han sido designados como grupos terroristas. Los tres están profundamente involucrados en el negocio del narcotráfico en Colombia y buscará su extradición.
FARC, ELN und Autodefensas sind als terroristische Gruppen eingestuft worden. Alle drei sind zutiefst in den Drogenhandel verstrickt. Wir werden auf ihre Auslieferung drängen.
Wie die kolumbianische Regierung mit den Auslieferungsforderungen umgehen wird, ist noch unklar. Allerdings ist das Verhältnis zwischen der Regierung und FARC gespannt. Die FARC hatte sich am 18. Oktober von den Friedensverhandlungen zurückgezogen und erklärt, sie werde erst nach Beendigung der Militäraktionen der Regierung die Gespräche wieder aufnehmen. Daraufhin gab der Präsident Kolumbiens Pastrana bekannt, die Militäraktionen würden weitergehen.
Brasilien. Die Kirchliche Kommission für Landfragen in Chinguara erklärte, dass die Praxis der Sklavenarbeit auf den Haciendas der Großgrundbesitzer im Süden des Bundesstaates Pará in diesem Jahr merkbar zugenommen hat. Vom 1. Januar bis zum 23. September wurden fast 1000 Landarbeiter und Landarbeiterinnen gezählt, die sich auf insgesamt 16 Höfen im Süden und Südosten von Pará in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen befanden. Verglichen mit dem vergangenen Jahr hat sich damit die Anzahl solcher Arbeitsverhältnisse verdreifacht. Selbst der brasilianische Arbeitsminister ermittelte, dass auf jeden freien Arbeiter drei kommen, die als versklavt zu bezeichnen sind. Der Kampf gegen diese Praxis der Arbeitsverhältnisse wird durch verschiedene Faktoren erschwert. Häufig kommen die Behördenvertreter zu spät und treffen auf den Höfen keine Arbeiter mehr an. Hacienda-Besitzer werden von lokalen Politikern gedeckt. Staatsanwaltschaft und Justiz können häufig nicht dazu bewegt werden, in Aktion zu treten.
Beitrag zur Situation in Chiapas von Thomas Gutmann aus Mexiko.
Am 26. August diesen Jahres fuhr morgens um 6:30 ein blauer Transporter der Sicherheitspolizei in den Straßen der autonomen Gemeinde 17. November Morelia Streife. Auf der Ladefläche befanden sich 8 schwer bewaffnete Polizisten. In der Fahrerkabine befanden sich 2 weitere Polizisten, die Wollmasken trugen, damit man ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Sie fragten die Bewohner, ob sie Diebe gesehen hätten. Nachdem sie einige Male durch die Straßen patrouilliert waren und die Bewohner mit Fragen belästigt hatten, verließen sie die Gemeinde in Richtung Altamirano, wo der Transporter parkte und 3 Polizisten in einem nahegelegenen Wald verschwanden, während die anderen warteten. Wir verlangen von der Landesregierung von Chiapas, dass sie eingreift und die Belästigungen und Einschüchterungen indigener Gemeinden unterbindet.
Wie hier in Morelia berichten Bewohner von autonomen indigenen Gemeinden des mexikanischen Bundesstaats Chiapas immer wieder über Belästigungen und Übergriffe von staatlicher Seite. Vor allem Gemeinden, die mit der zapatistischen Befreiungsarmee EZLN sympathisieren, sind das Ziel von Übergriffen von Militärs, Polizei oder Paramilitärs. Der Konflikt in Chiapas dauert schon über 6 Jahre an. Am 11. Januar 1994 besetzte das zapatistische Nationale Befreiungsheer EZLN für die mexikanischen Sicherheitskräfte völlig überraschend die Kolonialstadt San Cristóbal de las Casas und andere Gemeinden in Chiapas sowie Kasernen und Polizeistationen. Nach nur 12 Tagen Bürgerkrieg schwiegen die Waffen wieder. Aufgrund der Sympathiebezeugungen für die zapatistische Bewegung im ganzen Land musste die Regierung ihre Absicht, den Aufstand niederzuschlagen, aufgeben und setzte sich mit den Rebellen an den Verhandlungstisch. Seitdem ruhen die Waffen, zumindest offiziell. Dem offenen Krieg, der nur einige Tage dauerte, folgt ein versteckter Krieg. Mit diesem Krieg niedriger Intensität, wie es in der Militärfachsprache heißt, sind viele Gemeinden in Chiapas, die mit den Zapatisten sympathisieren, bis heute konfrontiert.
Es ist eine Guerra, que se le llama Guerra de baja intensidad, es una estrategia global.
Es ist ein Krieg, den man Krieg niederer Intensität nennt. Es handelt sich hier um eine globale Strategie der Aufstandsbekämpfung, die auf verschiedene Art angreift, sowohl politisch als auch militärisch, aber auch sozial, kulturell oder psychologisch. Deswegen nennt man es auch psychologischen Krieg, weil es nicht notwendig ist, einen Schuss abzufeuern. Es reicht, wenn die Soldaten einfach nur bewaffnet durch ein Dorf fahren. Dann sind die Kinder ständig verschreckt, obwohl kein Schuss abgefeuert wurde.
Dr. Berenice Mejía, Psychologin an der Universität von Mexiko-Stadt, der UNAM, leitet seit 4 Jahren ein Projekt, mit dem die autonomen Gemeinden unterstützt werden, die psychologischen Folgen dieses versteckten Krieges zu bekämpfen. Die Initiative versucht, nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen der Gemeinden zu handeln. Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
De lo que se trata es no repetir el patrón de imposición, en este caso ahora de cura, ¿no? En el sector salud, sino generar.
Es geht nicht darum, wieder die Beschützerrolle auf dem Gebiet der Gesundheit zu spielen, sondern bei der Entwicklung eines selbstverwalteten Gesundheitssystems unterstützend tätig zu sein. Dies sollte den Menschen erlauben, besondere gesundheitliche Probleme zu erkennen. Es sollte ihnen die Möglichkeit geben, die Krankheiten zu erklären, um schließlich untereinander eine Form zu finden, mit der Problematik der Krankheiten umzugehen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Programms reisen 1 bis 2 Mal im Jahr nach Chiapas und besuchen die Gemeinden. Gearbeitet wird in Gruppen mit Frauen, Kindern und Jugendlichen. Außerdem werden Gesundheitsbeauftragte ausgebildet. Wichtig ist, dass bei der Beratung die Bedürfnisse der Menschen, ihre Traditionen und Lebensweisen immer im Vordergrund stehen und nicht die Konzepte westlicher Psychologie oder Medizin. Die Mitglieder der Gemeinde bestimmen selbst, wie an die psychischen und körperlichen Probleme herangegangen wird und welche Art der Hilfe sie von dem Projekt bekommen möchten.
Es ist nicht unsere Arbeit zu sagen, wir kommen, um euch alle zu heilen. Es handelt sich um eine Arbeit des Zuhörens. Deswegen arbeiten wir auf verschiedene Weise in Gruppen, zum Beispiel mit Kindern, wo wir ganz genau was erklären. Und wir sprechen über die Situation, in der sie leben. Darüber hinaus thematisieren wir auch, dass sie es sein sollen, die sprechen, dass sie selbst ihre Situation erkennen müssen. Das müssen sie uns nicht erzählen. Wichtig ist, dass sie unter sich sprechen können und unter sich Wege finden können, mit den Problemen umzugehen und dadurch auch weiter Widerstand leisten können. Außer der Arbeit mit den Kindern, den Frauen, den Jugendlichen, machen wir ein besonderes Training für die Gesundheitsbeauftragten der Gemeinden, weil das diejenigen sind, die bleiben.
Es geht zum Beispiel darum, herauszufinden, ob eine Gastritis eine psychische oder eine körperliche Ursache hat. Es kann sein, dass alle Medikamente nicht wirken, weil die Ursache der Krankheit psychosomatisch ist. Natürlich ist die Entstehung von Krankheiten häufig sehr vielschichtig und verschiedene Ursachen wirken gleichzeitig. In den Gemeinden in Chiapas sind das häufig sowohl Unterernährung als auch das Klima, das die Militärpatrouillen verbreiten.
No es que nosotros como especialistas llegamos a decir, pues es que esta persona tiene una depresión.
Wir kommen hier nicht als Spezialisten und sagen, diese Person hat eine Depression, weil wir hier nicht dieselben Maßstäbe benutzen können, die wir in einer städtischen Gesellschaft benutzen. Unsere Sicht der Welt muss auch nicht die Sicht sein, in der die Indigenas die Welt sehen. Deswegen beinhaltet das Projekt auch anthropologische und kulturelle Fragen. Die Kultur der Indigenas muss in die Arbeit mit einbezogen werden.
Berenice Mejia und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sehen sich nicht als humanitäre Hilfsorganisation im klassischen Sinne. Sie kritisieren, dass Helfer oft ihre Sichtweise einer westlichen Zivilisation übertragen und die Traditionen und Lebenserfahrungen der Menschen vor Ort unterschätzen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts sind die autonomen Gemeinden in einer sehr speziellen Situation. Es sind Kommunen im Widerstand, die gegen die jahrhundertelange Benachteiligung der indigenen Bevölkerung in Chiapas aufgestanden sind. Ihre Lebensweise unterscheidet sich in vielen Aspekten von der der westlichen Zivilisation. Und sie fordern ihr Recht, nach ihren Traditionen und ohne Benachteiligung zu leben. Deswegen sieht Berenice Mejia die autonomen Gemeinden nicht als Opfer, sondern als Akteure, die für ihre Rechte kämpfen. Natürlich geht es auch um Soforthilfe. Immer noch sterben Kinder an Krankheiten, die durch eine medizinische Basisversorgung sehr leicht zu behandeln wären. Es werden daher Spenden, Medikamente und Nahrungsmittel für eine soziale und medizinische Grundversorgung benötigt. Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich direkt an Berenice Mejia wenden. Doktora Berenice Mejia, Comisión de Salud, FZLN. E-Mail berenic@compusurf.com. Berenic mit C.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.